Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute bei uns zu Gast Andreas Seifert. Er ist Unternehmer und er ist vor allem Investor und neuer Geschäftsführer von EasyBill. Ein Unternehmen, das, ja, ich würde sagen, im erweiterten Sinne ein Fintech-Unternehmen ist, im Rechnungsstellungsbereich unterwegs ist, aber, und das ist der Grund, warum wir gesprochen haben, jetzt mehrheitlich übernommen wurde von der Private-Equity-Firma Lea Partners. Und wir hatten ja hier an anderer Stelle schon öfters über das Thema Private-Equity-Übernahmen gesprochen und haben das jetzt zum Anlass genommen, haben gesagt, da müssen wir mal ein bisschen tiefer reingehen, das Konstrukt Venture Capital, die Attraktivität von Venture Capital für Startups ein bisschen genauer verstehen. Für wen ist es eigentlich geeignet? Ist das eigentlich ein lohnenswerter Exit? Wo geht denn eigentlich die Reise hin? Und es ist wirklich ein hochinteressantes Gespräch. Eine Sache vielleicht, die haben wir vergessen zu erwähnen, beziehungsweise die kam nicht so richtig rüber. Die drei Gründer von EasyBill, die haben gebootstrapped. Denen gehörten noch 100% vom Unternehmen. Die haben aber jetzt im Zuge der Übernahme auch alle selbst nochmal investiert. Also ein sehr deutliches, sehr positives Signal. Das kam eben nicht richtig rüber, hat mir Andreas im Nachgang erklärt. Und ich habe gedacht, ich gebe euch das zumindest mit auf den Weg. Alles andere war jetzt, wie gesagt, von Andreas Seifert, Investor und vor allem Geschäftsführer von EasyBill. Viel Spaß dabei.
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Interview. Andreas, freut mich sehr. Hallo.
Hallo Jan.
Cool, dass wir sprechen. Und darf man dich beglückwünschen zu der Transaktion?
Ja, klar.
Ja, klar. Du warst auch Investor, ne? Du bist jetzt CEO. Hol uns doch mal ab. Also das ist ja ein ganz interessantes, ich habe mir auch das Handelsregister angeguckt, ein ganz spannendes Konstrukt, finde ich. Aber erzähl doch erstmal aus deiner Sicht, was da passiert ist, wer da mit wem gerade quasi verheiratet wurde.
Ja, genau. Das ist die EasyBill. Und da hat jetzt die Lea Partners und deren Private Equity Arm investiert. Ich habe auch investiert und die drei Gründer haben reinvestiert. Also das ist so der Gesellschafterkreis, der neue. Und jetzt machen wir ein neues Kapitel auf für EasyBill und wollen die elektronische Rechnungsstellung quasi in die nächste Phase führen.
Mhm, dann lass aber, bevor wir über das nächste Kapitel sprechen, lass uns mal über das bisherige Kapitel sprechen. Wie lange bist du schon involviert bei EasyBill?
So ungefähr 6 Monate.
Ach so, also das heißt, du warst jetzt kein Bestandsinvestor schon von sagen wir mal, vielleicht zum Beginn an oder so?
Genau. Also EasyBill ist auch schon über 10 Jahre alt und wurde von den drei Gründern ohne Finanzierungshilfe selbst aufgebaut, eben sogenannt bootstrapped, sehr erfolgreich, sehr profitabel, spezialisiert auf die elektronische Rechnungsstellung, einem sehr guten Wachstum und einem sehr, sehr guten Softwareprodukt. Das ist uns eben aufgefallen, der Lea und dann auch mir. Und so kamen wir in Kontakt. Die EasyBill, die Gründer, waren aber auch in einem ganz formalen Verkaufsprozess. Das muss man auch dazu sagen.
Ach ja, okay. Das heißt, also das Auffallen war gar nicht so besonders, weil sie das auch tatsächlich am Markt kommuniziert haben?
Genau. Also die waren immer sehr leise, wenig Pressekommunikation gemacht. Sie wollten dann aber nach den über 10 Jahren des Aufbaus des Unternehmens auch mal in eine neue Phase führen. Für sich selbst wollten sie nicht mehr in der Geschäftsführung sein beispielsweise, sondern einen neuen Geschäftsführer hatten sie auch gesucht und haben das eben über eine Investmentbank dann in den Markt gegeben und es hat einen ganz normalen, formalen Verkaufsprozess gegeben. Das war so Mitte letzten Jahres.
Ja, trotzdem vielleicht nochmal die Phase davor. Ich hatte, glaube ich, gesehen, bei Finance Forward war es war der Artikel 18.000 Kunden. Das ist ja schon mal ganz ordentlich für ein bootgestrapptes Unternehmen, ne?
Ja, in der Tat. Das ist sehr ordentlich. Das ist sehr gut und wir sprechen hier auch über aktive Kunden. Das sind jetzt also nicht irgendwie gelockte, registrierte Kunden, das sind wirklich aktive Kunden. Wir haben mittlerweile über 20.000 Kunden. Und wenn man das mal vergleicht, es gibt jetzt, wenn man blickt wieder über den Ozean, es gibt zum Beispiel Ramp, die machen Ausgabenmanagement, auch Software as a Service, auch Cloud-based, ein bisschen anders als wir, als die EasyBill. Die wurden jetzt gerade in einer neuen Finanzierungsrunde mit 5,8 Milliarden Dollar bewertet. Ja, die haben 15.000 Kunden, wir haben über 20.000 Kunden. Es ist doch ein bisschen anders, aber um mal ein bisschen so die Größenordnung darzustellen, hilft das ganz gut. Und das sind vielleicht auch Größenregionen, in die wir wollen, was die Bewertung angeht. Aber im Kern geht es wirklich darum, dass wir da ein sehr gutes Softwareprodukt bauen. Und die Gründer haben das auch schon so gebaut, dass es wirklich herausragend war von der Produktqualität und von der Produkttiefe. Und somit gab es dann auch, muss man sagen, in diesem Verkaufsprozess einige andere, die dabei waren und wir die Glücklichen waren, die dann da investieren konnten und durften.
Wenn es einen Bieterwettstreit gibt, ist ja meistens der Hintergrund auch, dass der Preis zu niedrig ist, ne?
Ja, es kommt drauf an, auf welcher Seite du bist, ne? Also für uns war der, für uns war der Preis zu hoch. Und ich glaube jetzt auch nach einigen Monaten, ist das wirklich eine faire, sehr, sehr gute Bewertung, die sich so mit anderen, es ist ja relativ viel Bewegung im Private Equity Markt, auch in dem Sektor. Und da ist es, glaube ich, wirklich eine sehr gute, faire Bewertung dann. Und ich denke mal, für das Unternehmen, wenn ich da auch einen Schritt zurückgehe und mit einem anderen Filter vielleicht das betrachte, ist die Konstellation mit Lehrpartner, die auf Software spezialisiert sind und ja auch mit mir jetzt als neuem Geschäftsführer, glaube ich, so für das Unternehmen in dieser Phase ganz gut.
Ja, es war zu lesen, Lehrpartner übernimmt das Fintech, aber eigentlich ist es nicht ganz richtig. Es wurde mehrheitlich übernommen, ne? Das heißt, die Gründer halten auch noch Anteil, habe ich gesehen, ne?
Genau, richtig. Das ist richtig. Genau, genau. Das ist richtig und es ist auch sehr wichtig und die sind alle auch noch involviert. Da hat jeder seine Rolle. Mhm. Die Zusammenarbeit, das ist auch nicht selbstverständlich, funktioniert sehr gut. Das ist ja nach so über 10 Jahren des Aufbaus und dann kommen da neue Parteien dazu, es kommen neue Menschen dazu. So ein Übergang ist häufig nicht einfach. Bis jetzt muss ich sagen, dass es sehr gut funktioniert. Wir sind alle zusammen, harmonieren sehr gut. Ich glaube, die Konstellation ist einfach jetzt für die EasyBill einfach ein logischer nächster Schritt.
Wie bist du da reingekommen in dieses ganze Spiel? Also wurde da quasi aktiv dann auch nach einem Geschäftsführer gesucht? Weil du hast ja gerade gesagt, die Gründer wollten nicht mehr Geschäftsführer sein. War das dann der Punkt, wo du quasi auf den Plan gerufen wurdest? Oder wurdest du als Investor angesprochen? Nee, wahrscheinlich Ersteres, ne?
Nee, es war eher das war nicht der Plan, dass ich da als Geschäftsführer und CEO starte.
Ach ja.
Sondern das hat vielleicht auch geholfen. Ich war von Anfang an in der Due Diligence dabei, in der Prüfung des Unternehmens. Wir haben das einmal auf den Kopf gedreht mit der Lea, kannte dadurch auch in einer sehr intensiven, ungefähr 2-monatigen Prüfungsphase wirklich sehr, sehr vieles, auch Details. Und dann hat sich eben in den Gesprächen, in den Diskussionen mit den Gründern das so Schritt für Schritt herauskristallisiert. Und da ich zu dem Zeitpunkt keine operative Rolle hatte, ich das aber eben sehr mag, operativ Geschäfte aufzubauen und zu führen, hat sich das hat sich so ergeben dann, ja. Das war nicht von Anfang an geplant.
Finde ich ja krass, 2 Monate lang DD, ne? Das ist ja, also wenn du sagst, einmal auf den Kopf gestellt irgendwie und so richtig tief reingegangen, was guckt man sich da alles an oder gibt es da überhaupt noch Dinge, die man sich nicht anguckt?
Man kann nicht alles anschauen, aber man kann schon, also man in der Phase, in der Zeit kann man sich schon vieles anschauen. Ich glaube, das waren sehr intensive 2 Monate und wir haben schon sehr viel gesehen. Und ja, man macht es ja einmal, versucht es ja einmal kaputt zu machen, zu zerstören.
Und gedanklich.
Gedanklich, ja, genau. Ja, und dann, wenn es eben dann immer noch steht, ja, nach 2 Monaten, dann ist es immer ein gutes Zeichen. Ja, das war aber bei EasyBill war das von meiner Seite aus, mir war das eigentlich nach 5 bis 10 Minuten klar, dass es ein sehr, sehr gutes Unternehmen ist und sehr viel Substanz hat, sehr viel Potenzial hat. Aber man prüft natürlich klassisch alle Stränge von rechtlich, technologisch, Marketing, Sales, den ganzen Kundenprozess, Kundenaktivität, Kundenbindung, Kündiger und so weiter. Man prüft schon alles, ja. Mhm.
Der Otto Birnbaum von Revent hat neulich einen schönen Satz geprägt und hat gesagt, das Spannendste ist eigentlich immer das erste Board-Meeting nach dem Investment. Ja, weil dann kriegt man nochmal so Dinge raus, die man möglicherweise bei der DD, wie auch immer sie geartet war, dann nicht mitbekommen hat. Und plötzlich bekommt man so ein Sentiment, ne, so eine Stimmungslage. Wie war das bei euch?
Nicht so.
Nicht so? Keine Überraschung?
Also nein. Nee, keine Überraschung, nein. Nein, keine Überraschung. Das auch bis heute keine Überraschung. Die sagen wir mal, das Urteil und die Bewertung jetzt von der Lea-Seite und von den jeweiligen dann auch Beratern und Prüfern, die haben untermauern im Prinzip das Geschäftsmodell und da gab es jetzt überhaupt keine Überraschung, ja. Und wir sprechen mit der Lea auch wirklich sehr, sehr regelmäßig, sehr, sehr häufig, ja. Wir haben gar nicht diese Board-Meeting, diesen Rhythmus irgendwie 4 bis 6 Mal im Jahr, sondern das ist schon intensiver. Und insofern war das so ein fliegender Wechsel von der Due Diligence dann ins operative Geschäft. Und da die 3 Gründer auch noch dabei sind. Und ich kann mich sehr gut erinnern an das erste persönliche Treffen, war in Frankfurt. Und da hatte ich auch schon den Eindruck, als ich dann zurückgefahren bin, dass das sehr ehrlich war, sehr offen, nichts versteckt. Und da war mir eigentlich schon recht früh klar, dass das gut werden kann.
Frankfurt, weil ich glaube, Isabel kommt aus Düsseldorf, ne?
Ja, der eine Gründer hatte in Frankfurt ein Polospiel und da hat sich das angeboten,
ah, ja, cool.
Dass wir uns da im Zuge dieses Spiels getroffen haben. Und allein schon dieses Treffen und diese Atmosphäre und das auch schon sehr persönliche hatte gute Vorzeichen. Und auch dieses erste Gespräch war sehr offen, ehrlich. Und da gab es nichts Verstecktes und die Chemie hat gestimmt. Mhm. Also von daher, vielleicht war das auch schon so ein Schlüssel, dass man sich eben nicht irgendwie in einer Rechtsanwaltskanzlei trifft oder in einem Büro trifft, sondern das war an einem Sommertag eben auf diesem Poloplatz. Das war auch schon sehr außergewöhnlich und vielleicht erzählen wir uns die Geschichte dann in 10 Jahren irgendwann mal.
Ja, ist ja vielleicht auch ein tolles Learning für andere Gründer, die verkaufen möchten, ne? Wenn sie einfach hören, versuchen, ein gutes, entspanntes Setting zu schaffen, was dann hinterher vielleicht auch ermöglicht, dass man anders miteinander umgeht, als wenn man an einem Konferenztisch sitzt, ne?
Genau das. Und ich glaube, das war auch schon sowas. Also ich muss schon sagen, ich hatte noch nie so ein Verhandlungsgespräch auf dem Poloplatz, ja. Früher vielleicht mal diese Golfplatz-Stil-Thematik, aber Polo war für mich jetzt auch neu. Aber alleine der Vorschlag des Gründers, lass uns doch da treffen, ne, und dann könnt ihr mir noch beim Spiel zuschauen und so weiter, hat sowohl Sympathie als auch dieses Menschliche. Und ich meine, worauf kommt es denn an? Wir können alles prüfen. Wir können das Produkt prüfen, die Software, die Kündiger und die Quoten und Churn und alles Mögliche. Aber dass man sich dann beim ersten Treffen schon so nahe kommt und auch persönlich, würde ich immer wieder machen und kann ich auch nur empfehlen und werde ich wahrscheinlich auch wiederholen.
Vielleicht kurz zur Bewertung. Ich vermute mal, das war jetzt kein Fehler, dass ihr sie nicht kommuniziert habt, sondern es war einfach nicht gewollt, ne?
Genau. Das ist so Grundsatz der Lea und...
Verstanden. Aber das wird wahrscheinlich auch hier im Gespräch jetzt nicht passieren. Aber was du vielleicht mal erklären kannst, ist, wie man sich ganz grundsätzlich aus Private Equity Sicht so einer Bewertung nähert.
Da gibt's verschiedene Methoden, verschiedene Ansätze. Ja, es gibt schon Tendenzen und es gibt schon Standards, dass man sich natürlich an dem Gewinn, an dem EBITDA orientiert, dass man sich an dem Umsatz orientiert, an Finanzkennzahlen, dass man vielleicht aber auch antizipiert und dann Umsätze, Gewinne diskontiert. Da gibt es verschiedene Methoden und so nähert man sich eben. Aber im Grunde ist es alles gesunder Menschenverstand und klingt vielleicht kompliziert. Aber letzten Endes schaut man, okay, was für ein Potenzial hat das Unternehmen? Was hat es in der Vergangenheit schon wirklich geleistet? Wie funktioniert das Geschäftsmodell? Wie sind die Margen? Wie ist die Entwicklung? Und dann macht man einen Business Case und leitet dann Bewertungen ab. Das ist wirklich kein Hokuspokus. Ja.
Also ich habe hier mal nicht im Podcast, sondern auf einem Event einen Gründer gesprochen, der einen Milliarden-Exit hingelegt hat. Davon gibt es ja in Deutschland jetzt nicht so viele. Kann man sich vielleicht sogar fast überlegen, wer das war. Und der hat gesagt, er glaubt, sie haben damals zu günstig verkauft. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ne? Das heißt also rückblickend, ich will damit nur sagen, ne? Du sagst, das ist gesunder Menschenverstand, aber für den Moment vielleicht auch immer in Ordnung. Aber wenn man dann so weiter so eine Umsatzlinie fortführt, gedanklich und vielleicht auch sieht, wie sich so ein Unternehmen entwickelt, kann es auch rückblickend vielleicht die falsche Entscheidung gewesen sein. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, also die Methodik, um zu einer Bewertung zu gelangen, ist, glaube ich, gesunder Menschenverstand und etwas Mathematik und einige Formeln. Und das ist nicht so kompliziert. Was du auch angesprochen hast, dieses Thema Bewertungspotenzial, das ist dann wirklich schwieriger, das auch zu antizipieren. Und ich habe ja vorhin ein Beispiel genannt von dem US-amerikanischen Unternehmen.
Genau.
Genau, dass ich glaube, das ist jetzt auch so, was mich motiviert, dass natürlich auf der einen Seite ist es bodenständige, sehr gute Software, auf der anderen Seite investiere ich da auch meine Lebenszeit, weil ich da glaube, da können wir Großes erschaffen. Und wir wollen da auch das Ganze sehr groß denken. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das in so eine Richtung gehen kann. Ist jetzt kein Treiber jeden Tag, aber es ist dann wirklich in solchen Höhen. Ich meine, wenn man sich anschaut, Instagram, kennt den Gründer Kevin Systrom für 1 Milliarde, da lachen wir heute drüber. Ja. auch der Verkauf von WhatsApp. Ja, also was es heute wert ist.
Ja.
Und das ist immer, das ist dann wirklich schon auch, muss ich sagen, Glaskugel und Zauberei. Also ich würde aber auch sagen, wenn man sieht, ich komme immer von der Substanz des Unternehmens und des Produkts und wie gut ist die Software, wie gut sind die Kundenzahlen, wie aktiv sind die Kunden und wie ist so, bei uns kommt ja das ganze Thema elektronische Rechnung als Regulierung der EU noch ins Spiel ab dem nächsten Jahr. Das ist nochmal ein Turbo und da, und es ist sehr noch unterdigitalisiert, unser Sektor. Da ist also sehr viel Musik drin, sagen wir es mal so. Und ich glaube, wir können es uns und wir sollten es uns auch erlauben, aus Deutschland heraus wirklich sehr groß zu denken und auch wieder, ja, diese SAPs und so weiter, das ist durchaus auch jetzt möglich, das noch zu erschaffen. Und das sollte auch immer unser Anspruch sein. Und da bist du schnell, du kannst es so normal weiterentwickeln oder du kannst halt schon, glaube ich, du hast da auch als Unternehmensführer schon sehr viele Möglichkeiten, Hebel zu finden, um das auch sehr, sehr groß zu machen. Ne? Und Instrumente haben wir dazu. Und genau wie du sagst, es gibt ja einige, die das wirklich sehr, sehr gut vollbracht haben. Aber in der Tat, dann geht es auch in Regionen, ob jetzt 5,8 Milliarden oder 7,8 Milliarden, ganz ehrlich, ja, das ist dann schon ein bisschen Glaskugel.
Ja, aber erst eine schöne Denke, finde ich, die du mitbringst. Zeitgleich diese Brücke zu Ramp, also war das quasi etwas, was dann auch präsent war in euren Verhandlungen? Hat man immer darauf referenziert und gesagt, da gibt's dann diese großen US-Player? Oder war das eher so der Masterplan, den dann Lea Partners so im Hinterkopf hatte, der aber jetzt hier bei eurer Bewertungsfindung gar keine Rolle gespielt hat? Du hast ja gesagt, es war eine faire Bewertung. Das fand ich erstmal ganz spannend.
Genau, das hat überhaupt keine Rolle gespielt jetzt bei diesem Prozess. Ich habe das auch gar nicht ins Spiel gebracht. Ich hatte das gesehen. Es gibt ja auch noch Bill.com. Es gibt so einige US-amerikanische Player, die halt dieses groß denken und auch groß spielen und auch diese hohe Bewertung erzielen. Das hat da keine Rolle gespielt. Für mich persönlich hat es eine Rolle gespielt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, wenn die das können, dann kann das eine Easybill auch und vielleicht noch ein paar andere. Ja, das warum nicht? Ne, wie du auch gesagt hast. Ne, also wenn jetzt so eine Bewertung möglich ist bei Unternehmen, die 15.000 Kunden in dem Sektor haben, wir haben jetzt über 20.000 Kunden, warum soll das nicht möglich sein? Das hat eher mich so motiviert. Ja, aber bei der Bewertung, bei dem Verkauf hat es keine Rolle gespielt.
Und sag mal, ihr habt so drei Preismodelle, ne? Ich kenne jetzt Ramp nicht, ob die dann teurer sind. Ich fand die jetzt alle relativ moderat. Ne? Das sind dann so pro Jahr wahrscheinlich so 250 Euro im Schnitt pro Kunde oder sowas. Ne? Wenn man es dann hochrechnet, reden wir über 5 Millionen Umsatz pro Jahr, sowas in der Größenordnung.
Du meinst jetzt unser Modell?
Ja, euer Modell.
Ja, genau. Das ist schon, es beginnt ja für die einfache Lösung mit 15 Euro im Monat. Es kann dann aber schon hochgehen, wenn du, wir bieten ja auch für E-Commerce-Händler recht komplexe Lösungen an. Okay. Und dann geht das doch auch in den vierstelligen Betrag, ja. Von daher ist es so, vom Durchschnittsumsatz liegen wir höher als deine Schätzung.
Okay, cool. Nee, aber klingt halt erstmal nach einem tollen Unternehmen. Und wenn du jetzt gerade sagst, ihr wollt, also so der Gedanke wäre, so ein Ramp oder SAP aufzubauen, ist dann Easybill hinterher der richtige Name dafür? Oder vielleicht kannst du jetzt mal kurz, vielleicht können wir mal rüberschwenken in den Bereich Private Equity. Warum denn überhaupt Private Equity? Warum hat man jetzt nicht gesagt, man versucht sich einfach noch einen Investor daran an Bord zu holen, dann jemand wie dich und versucht das Ganze auf die nächste Stufe zu heben, ohne es zu verkaufen?
Ich glaube, für die Phase des Unternehmens und für die Ziele der Gründer zu dem Zeitpunkt war das richtig für das Unternehmen. Ja, die wollten das so und das ihnen gehörte die Firma 100%.
Ja, super, wirklich. Ne?
Genau, und dann, dass man so einen Schritt macht nach über zehn Jahren, das ist das war, glaube ich, dann genau für die drei richtig. Und jetzt sind wir in dieser neuen Konstellation und da das Unternehmen den selbst Cashflow und Free Cashflow erwirtschaftet, können wir sehr viel selbst machen. Ja, dann ist natürlich die Frage, wie du auch sagst, wir haben vorhin über Bewertung gesprochen, kann man das irgendwie beschleunigen, kann man das mit Kapital beschleunigen oder mit anderen Mitteln? Ich glaube, da sind wir alle offen. Ich glaube, was Lea auszeichnet, die Gründer und mich, aber insbesondere, wenn ich diesmal für die Lea spreche, ist es das, was mir ja da schon immer sehr gut gefallen hat und imponiert hat, ist, dass die eine klare Vision haben von Unternehmen, in die sie einsteigen. Und die Vision von Easybill, die zu einem Marktführer zu machen in dem Bereich der elektronischen Rechnungsstellung mit einer cloudbasierten Software, das ist sehr klar, die auch international auszurollen und rund um diesen Nukleus der Rechnungsstellung noch weitere Produkte anzubieten, wie Angebotserstellung, Mahnwesen, Collections, vielleicht auch Finanzierung, Factoring. Ich komme aus dem Banking, du kannst aus so einem, wir sind ja auch ein Datenunternehmen, ne? Dadurch, dass wir auf den Rechnungen sitzen und die Rechnungen sehen, wir bearbeiten so um die über 10 Millionen Dokumente pro Monat, haben wir natürlich Daten, die es erlauben, beispielsweise ein eigenes Scoring zu entwickeln. Ich brauche keine Kreditreform oder Büros und dann auch in die Finanzierung vorzustoßen. Also diese Fantasie, was man aufbaut auf diesem Kernprodukt der Rechnungsstellung entwickeln kann, ist enorm. Und dann, da brauchen wir momentan kein zusätzliches Kapital. Das können wir jetzt noch aus eigener Kraft mal sehen. Keiner weiß, wie es vielleicht in ein, zwei Jahren ist, aber so diese Richtung und die Vision ist sehr klar.
Ja, du sagtest, du kommst aus dem Banking. Ich hatte jetzt eher geschmunzelt wegen deiner letzten Station, Berlin Brands Group, habe ich ja gesehen. Ne? Das habe ich mich gefragt, ob das nicht eigentlich eher viele Parallelen hat, dass man jetzt versucht, mit Private Equity eigentlich so ein Setup zu bauen, Buy versus Build. Ne? Einfach diese, sagen wir, vielleicht fehlenden Komponenten, von denen du gerade gesprochen hast, die gar nicht selbst zu entwickeln, sondern dazu zu kaufen. Ne?
Das ist aber auch eine Option für uns. Das ist definitiv eine Option für uns. Und da ist eben die Lea auch ein Partner, die das eben mit hier ins Spiel bringen, ja, die eine enorme Expertise haben in diesem Buy-and-Build. Du hast es erwähnt, ich bin bei Berlin Brands jetzt seit 2012 dabei und im Board, also schon sehr lange. Wir haben Buy-and-Build ja gemacht in einem sehr hohen Tempo, ne, in den Jahren so 21, 22. Das kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen für EasyBill. Ne? Also wenn man sagt, die Strategie ist, wir haben diese elektronische Rechnungsstellung, das ist der Kern. Und wenn wir dann zum Beispiel das ganze Thema, ob jetzt Mahnwesen oder Inkasso, Finanzierung, Factoring, da kann ich mir schon vorstellen, dass man dann vielleicht gezielt selektiv hinzukauft. Und da hilft uns die Lea, weil die Lea auch andere Portfoliounternehmen hat, die dieses Buy-and-Build schon sehr wertsteigernd umgesetzt haben. Ja.
Ist denn eigentlich, also ich kenne jetzt RAM, kenne ich zu wenig, ne? Aber Intuit ist ja auch nochmal so ein großer Layer. Ist das quasi, sind das so die Vorbilder, in deren Richtung ihr guckt? Oder weil du hast jetzt vorhin SAP gesagt, das kann ich weniger greifen. Ist das eher die Richtung, in die ihr schaut?
Also ich würde sagen, in erster Linie schaue ich auf unsere Zielgruppe und ziehe gleich die Brücke zu SAP. Wir haben eben diese Zielgruppe der sehr kleinen Unternehmen, auch der Solo-Unternehmen, der Freelancer, der kleinen Agenturen, Handwerker, Dienstleister, Steuerberater, Heilpraktikerin, Osteopathin, also jede Branche. Und aber da sind wir spezialisiert auf die sehr kleinen und auch auf die kleinen Mittelgroßen. Und das aber alleine in Deutschland, da ist die Zielgruppe über 1 Million dieser kleinen Unternehmen. Und was es für diese Kleinen eben nicht gibt, ist, ja, da ist halt so eine SAP als System viel zu groß, ja. Und viele brauchen auch kein ERP, oder das ERP ist auch noch zu groß. Und was es eben nicht gibt, wenn man mal überlegt, unser größter Wettbewerber ist immer noch Word und Excel. Und wir sind am Start, deswegen, das ist auch für mich eigentlich die große Motivation von, meines Erachtens reden wir hier von so einem neuen Superzyklus, den wir in der Zielgruppe noch nicht gesehen haben, ne? Weil eben wir schätzen 60-70% schreiben noch Rechnungen mit Word und Excel, davon werden über 50% falsch ausgestellt. Da gibt es nicht viel Software, da gibt es nicht viel Technologie und schon gar nicht in so einem Preis-Leistungs-Verhältnis, dass sich diese Kunden von uns leisten können. Ne? Also ich komme aus der Perspektive und da sage ich so, deswegen vielleicht diese Brücke zu SAP, und das ist vielleicht auch die Vision, dass wir so ein operatives Geschäftssystem für diese Kleinen aufbauen wollen, wo wir denen das Leben einfacher machen, ja. Und guck mal, wir haben 38% der Rechnungen müssen 10 bis 20 Stunden nachbearbeitet werden, ja. Das sind so Sachen, so und EasyBill, deswegen passt der Name auch, ja. Und du erstellst eine Rechnung in einigen Minuten und die ist fehlerfrei. Ja, die ist 100% fehlerfrei. Das Produkt ist wirklich ausgereift. Ein Gründer ist Steuerberater. Da findest du keinen Compliance-Fehler. Das ist über 10 Jahre. Wir haben das technologisch geprüft. Das Produkt hat 10 von 10 Punkten bekommen. Es gibt da auch nichts Vergleichbares. Und dazu ist es auch noch einfach. Und meines Erachtens auch noch recht günstig mit diesem Einstiegspreis von 15 Euro. Ich glaube, da sind wir dann die Vorreiter, die auch irgendwo Kämpfer für die Kleinen, die zu denen bei dieser doch hohen Bürokratie. Guck mal, ich bin auch selber Unternehmer, ich muss das auch alles selbst machen. Mich nervt es, frustriert es, kostet mich Lebenszeit, Samstagnachmittage und so weiter. Und ich glaube, das ist so die große Mission von uns, da den Leuten so ein bisschen zu helfen, dass sie nicht mehr 10 Stunden brauchen, um Rechnungen zu schreiben, sondern vielleicht 1-2 Stunden. Und die sind dann auch korrekt und sie müssen nichts mehr nachbearbeiten. Das ist so die Vision und das noch einfach zu machen, dahin wollen wir. Und da vielleicht auch die Brücke zu kommen. Wir haben jetzt 20.000 Kunden, es gibt über 1 Million. Vielleicht kann man es auch vergleichen mit diesem Thema Schuhe verkaufen im E-Commerce von vor 12, 13 Jahren. Konnte sich das keiner vorstellen. Dann kam dieser Wechsel und heute bestellt jeder Schuhe online, ja. Und so ein bisschen, das meine ich so mit dem Start von einem Superzyklus, ich glaube, den sehen wir auch in dieser Zielgruppe der kleinen, mittelgroßen Unternehmen.
Es fällt mir gar nicht so schwer, mir das vorzustellen. Also ich würde den Schuhvergleich, den brauche ich eigentlich gar nicht, sondern ich finde das total plausibel, wie du das erklärst. Ihr habt ja einen guten Nukleus, ne? Weil, also ich kenne das von dem Marco Börries zum Beispiel, der will ja auch ein SAP bauen für, sag mal, Einzelhändler. ich glaube, der tut sich damit von außen betrachtet ein bisschen schwerer, weil da halt eben diese Basis war noch nicht vorhanden. Ne? Bei euch ist sie da und man kann sich schon vorstellen, dass ihr dann eben so Module dazu kauft, vielleicht eben Lea Partners als finanzkräftiger Partner nebendran. Sieht das Potenzial wahrscheinlich ja genauso wie du. Also von daher, ich finde, das klingt plausibel. Ich frage mich nur gerade, was muss jetzt alles noch passieren? Also gibt es da unbekannte Größen gerade oder wird das hinterher einfach so ein Playbook, was Lea Partners auch schon ein paar Mal gespielt hat?
Ja, in der heutigen Zeit leben wir schon, glaube ich, in hoher Unsicherheit. Aber ich glaube, so dieser Fokus, dass wir das Produkt, dass wir nie denken, dass ich bin jemand, der ist auch jeden Abend eben so halb unzufrieden. Also so diese ständige Weiterentwicklung des Produkts, auch sich nie zufrieden geben mit dem, was wir da schon haben, ist sicherlich ein Treiber von Innovation. Also stehen, wenn, ich glaube, so wir können uns da selbst im Wege stehen. Sonst, wenn jetzt die E-Rechnung kommt mit dem 1.1.25, wenn dann wirklich jedes Unternehmen die E-Rechnung nutzen muss, dann wird es vielleicht noch eine Übergangsphase geben. Aber wenn man überlegt, das ist ja dann nochmal ein Turbocharger im Vergleich zu dem Schuh-Vergleich, ne, den ich sagte, da gab es keine Regulierung, jetzt kommt diese Regulierung. Die ist auch noch EU-weit, ja. Wir sind ja diese 1 Million Kunden, das ist ja nur in Deutschland. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist halt leichter zu skalieren als jetzt ein E-Commerce-Unternehmen, ja. Also mit Berlin Brands waren wir auch in 28 Ländern und haben vertrieben. Und wenn du dann die ganze Logistik und so weiter aufbauen musst, ne, das ist kompliziert. Und hier mit der Software und der Regulierung, ich glaube, dass die Europäische Union da auch wirklich das Leben einfacher machen will für die Unternehmen, was sehr gut ist.
Und aber siehst du euch so leicht skalieren ins Ausland? Also jetzt seid ihr, glaube ich, ja gerade relativ stark auf Deutschland fokussiert, ne?
Ja, weil da auch eben noch so viel Marktanteil und so viele Unternehmen keine Software in dem Bereich haben. Und ich bin schon Verfechter eines radikalen Fokuses der täglichen Arbeit. Und ich glaube, es würde uns, ja, die Gefahr der Verzettelung einer Internationalisierung heute wäre noch zu groß. Das könnte ich mir auch schon vorstellen, wenn wir dann einen gewissen Marktanteil haben in Deutschland und auch dann gewisse Strukturen, dass wir das auch dann internationalisieren. Das kann ich mir schon gut vorstellen, ja.
Und sag doch nochmal einen Satz jetzt vielleicht Richtung Startups, die jetzt irgendwie, du hast gerade auch von den unsicheren Zeiten gesprochen und sowas, ist ja für Startups nicht ganz einfach, Kapital zu bekommen gerade. Für wen würdest du denn sagen, ist dann hinterher der Weg Richtung Private Equity nochmal ein Weg, den man sich angucken sollte? Das ist ja nicht für jedes Startup in jeder Phase sinnvoll, aber würdest du sagen, das ist ein Weg, den man sich auf jeden Fall parallel anschauen sollte, egal wie groß man ist? Oder muss man profitabel sein mit 20.000 Kunden, 5 Millionen oder noch mehr Umsatz und so weiter, geht es erst da richtig los?
Also ich würde vom ersten Tag an diese Private Equity Philosophie und Denke immer mit einbeziehen, weil es ist auch empirisch belegt, dass Private Equity unterstützte Unternehmen einfach mehr Wert generieren als andere. Und was natürlich eine Bedingung ist, die Profitabilität muss da sein, das Geschäftsmodell muss funktionieren. Und da würde ich heutzutage, ich meine, ich bin jetzt in diesem Softwarebereich seit 2000 und habe 3 Krisen mitgemacht. Wir werden immer besser. Ich glaube, Startups werden immer besser. Ich würde aber schon immer von Anfang an schauen, dass das Geschäftsmodell funktioniert, dass es profitabel sein kann, dass ich relativ schnell flippen kann, wenn ich jetzt auch aufbaue und ich glaube, wir leben schon gerade in Zeiten jetzt. Es ist schon eine Private Equity Welt zurzeit und keine Venture Capital Welt da draußen. Von da würde ich immer dieses Denken und diese Philosophie ansetzen, weil was ist das? Es ist nichts anderes als sehr unternehmerisch zu denken und zu handeln und immer eine Gründung macht nur Sinn, wenn das Unternehmen irgendwann mal profitabel sein kann. Da würde ich jetzt schon vom ersten Tag immer dran denken. Und auch aus dieser Sicherheitsperspektive schauen, es schafft auch Unabhängigkeit, ja, Profitabilität, Free Cashflow positiv und so weiter. Dann bist du einfach ja sicherer, stabiler und das hilft, beschleunigt und hilft, glaube ich, auch bei diesem Shakeout, dass immer weniger, glaube ich, dann Schwierigkeiten bekommen, wenn man vom ersten Tage diese Denke wirklich, wirklich drin hat.
Wir haben jetzt, wie gesagt, eine ganze Reihe an Übernahmen gesehen. Jetzt, glaube ich, das letzte war jetzt Nextbike durch Capital Partnerships, aber auch irgendwie Flex Capital haben wir gesehen, 100 Energie haben wir hier neulich Übernahme besprochen. Also man sieht diesen Trend schon. Gibt es denn, also beim VC kennt man das mittlerweile, da weiß man, worauf man achten muss als Gründer. Gibt es denn passende oder nicht passende Private Equity Unternehmen für ein bestimmtes Startup? Also gibt es da Kriterien, auf die man achten sollte oder geht es hier erstmal, also du hast ja jetzt gerade auch bei Lea Partners gesprochen, Sie haben im Softwarebereich, haben Sie sehr viel Erfahrung. Ist das hinterher quasi dieser Branchenfokus vielleicht das Entscheidende?
Also ich nehme jetzt am besten dieses Beispiel von Lea und Easybill und da ist es ganz klar, dass es vielleicht in dem Prozess, ich weiß es nicht, aber dass es vielleicht auch Mitbieter gab, die vielleicht einfach einen höheren Preis geboten haben. Aber dieses Kompetenzargument und strategische Argument war bei Lea Partners eben, glaube ich, das war den Gründern auch sehr wichtig. Das ist die Softwarekompetenz, das ist auch die Tiefenkompetenz, das ist diese Buy-and-Build-Kompetenz. Und da würde ich immer, also das ist wirklich wie auch im Privaten, ne? Also wenn man sich bindet und auch auf lange Zeit, dann sollte man schon schauen, dass es so passt. Und die Lea ist spezialisiert auf Software, Technologie, auf Value Creation. Dann sollte man natürlich darauf achten, dass es so vom Wertebild auch passt, und das hat da eben auch alles gepasst. Ja, da gibt es schon einige Kriterien, die ich ansetzen würde, ja, bei der Auswahl.
Ist mir übrigens nicht ganz leicht gefallen, durch das Konstrukt überhaupt durchzusteigen mit der Platin 12.11, 24.11, 24.12, 24.13 und 14. Also sehr vielen GmbHs, die da jetzt involviert sind, aber das nur so am Rande für Leute, die sich mit dem Handelsregister gerne auseinandersetzen, ist ein sehr spannendes Konstrukt.
Ja. Viel Spaß.
Ja, genau, viel Spaß. Ja. Cool. Und genau. Sag mal jetzt vielleicht nochmal zum Schluss zu dir. Bist du jetzt auf den Geschmack gekommen? Private Equity, ist das so dann für deine Zukunft? Ich meine, jetzt mit Berlin Brands Group bist du ja schon so ein bisschen in der Ecke unterwegs gewesen. Ja. Jetzt hier, ist das so der Startschuss für deine, weiß nicht, zweite Karriere dann auch?
Ich würde mal so sagen, ich glaube, die Werte und Prinzipien so einer Private Equity Firma und das passt schon sehr gut mit meinen persönlichen Zielen überein, ja. Also was ich jetzt von Unternehmertum, wie ich das interpretiere, wie ich das sehe, was ich jetzt die nächsten Jahre machen will, finde ich das wirklich gut. Es sind, wenn man sich das anschaut, du hast gerade Handelsregister angesprochen, oder wer investiert in Private Equity Unternehmen, das sind Pensionsfonds, das sind Familien und so weiter. Da wird auch eben in die Gesellschaft zurückgezahlt. Also das Wertethema ist da auch ein großes. Also von daher bin ich schon in der Ecke und würde aber sagen, ich war irgendwie im Kern immer schon so. Das passt jetzt ganz gut zu mir persönlich. Und ich liebe einfach die Zusammenarbeit mit Lea und auch mit den Gründern, weil es eben sehr stark immer um die Sache geht und auch sehr schnell in die Tiefe geht. Und man kann eben sehr gut diskutieren. Also das, ja, passt zu mir, muss dann jeder sehen, ne, wie es, aber zu mir persönlich, ich mag das sehr, dieses Umfeld.
Ist auch, glaube ich, es hat sich ein bisschen verändert, ne, glaube ich, das Bild von Private Equity. Ich glaube, früher war das ja immer so ein bisschen Heuschrecke und man hat versucht, dann möglichst schnell Cost-Cutting zu betreiben, Leute rauszukegeln und irgendwie vielleicht sogar Bereiche abzugrenzen oder abzutrennen und zu veräußern. Das ist, glaube ich, alles nicht mehr ganz so aggressiv wie früher, ne, das ist zumindest mein Eindruck.
Ja, ich würde sagen, und eben, was ich vorhin kurz erwähnte, ist, es gibt ja wirklich Empirie, es gibt Daten über Unternehmen, bei denen Private Equity eingestiegen ist und wie die Wertentwicklung war und auch vielleicht die Wertentwicklung und Unternehmen ohne Private Equity. Und es ist einfach eben empirisch belegt, dass sich Private Equity unterstützte Unternehmen besser entwickeln als nicht mit Private Equity unterstützte. Und dann teile ich dieses Bild nicht der Heuschrecke, das ist wirklich... ja, nicht gut, dass solche Bilder mal verwendet worden sind, weil ja, die einfach hängen bleiben. Das war, glaube
ich, 80er Jahre Wall Street. Genau. Ist nicht mehr ganz so aktuell, ja.
Genau. Und man muss natürlich auch sagen, ich glaube, dass Private Equities, du hast es erwähnt, übernehmen aber auch dann Jobs, die vielleicht eine Unternehmensführung ohne Private Equity einfach versäumt hat, ja. Mhm. Also wir sehen es jetzt ja, ich meine, selbst die großen Technologieunternehmen, muss man ja nur einmal googeln, bestechen durch auch teils Massenentlassungen, ja. Das ist Teil der Marktwirtschaft, glaube ich, und des Kapitalismus und Teil auch einer Marktbereinigung. Und ich glaube, auf die lange Sicht ist es dann auch wieder gesund, ja, weil zu viel dann Overhead und so weiter ist dann auch nicht gut. Und wahrscheinlich kommt dieses Bild auch von Situationen, wo dann Private Equity einfach das gemacht hat, was man hätte 10 Jahre vorher machen müssen. Von daher, ich sehe es durchweg positiv. Und wenn man dann auch nochmal genau recherchiert, wem gehört eigentlich Private Equity, dann sind es viele Unternehmen, viele Institutionen, die einfach auch in die Gesellschaft zurückzahlen. Ja.
Spannend. Du, Andreas, war wirklich hochinteressant, muss ich sagen. Sehr, sehr spannende Entwicklung bei euch. Ich glaube, wir bleiben da mal dran. Ich würde sagen, vielleicht machen wir in einem Jahr oder so nochmal ein Follow-up, um mal zu hören, wieso dein Zwischenfazit ist. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
Ich glaube nicht, aus meiner Sicht, nee. Super. Vielen Dank.
Ja, ja, ich habe zu danken. Dann weiterhin viel Erfolg erstmal. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ja? Ob da das nächste SAP entsteht. Cool. Mal ich drücke die Daumen. Ne?
Vielen Dank.
Ja. Bis dann.
Hat ciao. Spaß gemacht. Ja. Bis dann. Ciao.
Hi, hier ist Kira vom Content-Team. Hast du spannende und aktuelle Neuigkeiten, die du mit uns und der Startup-Szene teilen möchtest? Dann reiche deine Pressemeldung ganz einfach bei uns ein. Wir überprüfen nicht nur jede eingereichte Meldung darauf, ob sie für unseren Content relevant ist, sondern laden sie auch auf unsere Plattform hoch, sodass sie für die ganze Startup-Welt zugänglich wird. Unter www.startupinsider.de/Pressemeldungen kannst du deine Pressemeldung hochladen und sogar mit deinem Startup-Profil verknüpfen. Dort findest du auch noch weitere Informationen dazu. Wir freuen uns auf deine Beiträge.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.